AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Buchvorstellung, Neues aus Mustermannshausen. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Dränge Dinge, die sich nicht trennen lassen. In dieser Episode möchte ich euch einen kleinen Einblick in ein Buch geben, in dem eine Ethnologin die indigene Bevölkerung eines Ortes namens Mustermannshausen zu studieren gedenkt. Offiziell soll sie als Historikerin, als die sich ausgibt, eine Chronik des Ortes schreiben. Dabei kommt es naturgemäß zu einigen Verwicklungen. Bereits beim ersten Zusammentreffen zwischen den Indigenen und Frau Dr. Helena von Herzfeld wird klar, dass es sich bei ersteren um eine ganz außergewöhnliche Spezies handelt. Aber gehen wir gleich in medias res. Ein erstes Zusammentreffen von Wissenschaft und indigener Bevölkerung. So weitete ich mein Gesichtsfeld weg vom umliegenden Boden hin zum gesamten Bahnsteig. Sofort fokussierte ich das Ziel meiner Aufmerksamkeit den Beamten der österreichischen Bundesbahnen, kurz ÖBB, genannt Herrn Friedrich Schablone. Leichten Schrittes ging ich auf ihn zu. Sein Blick war stur gerade ausgerichtet. Wenn er geschlafen hätte, hätte er nicht Lehrer sein können. Bloß, dass man es beim Schlafen nicht merkt, da die Menschen zu den Arten gehören, die über Augenlider verfügen, derer sie sich zu solchen Gelegenheiten bedienen. Herr Schablone, sprach ich ihn unumwunden an, ließ ihm aber allerdings Zeit, zu sich zu kommen und in der Situation zurechtzufinden. Denn schließlich war Maria Montessori mein erster Zugang zur Pädagogik gewesen, im zarten Alter von 5 Jahren, so dass ich wusste, man solle dem Menschen helfen, es selbst zu tun. Ich war durchaus geneigt, diesem Menschen zuzutrauen, dass er die Lage erkannte, auch, dass er ein von mir angesprochener war. Freudig bemerkte ich, dass es stimmte. Er hatte mein Zutrauen nicht enttäuscht, auch wenn es sich in seinem, zugegebenermaßen schlichten Gemüt, einen Wirbel an Überlegungen geben musste, bis er zum eigentlichen Kern der Botschaft durchzudringen vermochte. Aber es gelang. Er wandte seinen Blick mir zu, der, dessen allem ungeachtet, deshalb nicht weniger leer wirkte. Wortlos sah er mich an, was mich dazu veranlasste, weiterzusprechen. Herr Schablone, ich bin gerade aus dem Zug ausgestiegen, der mich von Brüssel wohlbehalten hierher brachte. Allerdings musste ich nun feststellen, dass mein Gepäck nicht mit mir mit ausgestiegen ist, warum auch immer. Ich will diesem jetzt prinzipiell keinen Vorwurf machen. Fakt ist jedoch, es müsste sich nach menschlichem Ermessen noch im Zug befinden. Nachdem ich auf den Inhalt dieser Gepäckstücke angewiesen bin, um meiner Arbeit seriös nachkommen zu können, muss ich dessen Fehler also wieder gut machen, indem ich es zu mir hole, wenn es schon nicht zu mir kommt. Sie wissen schon, so wie mit dem Berg und dem Propheten. Gespannt sah ich ihn an, doch es regte sich immer noch nichts. Was hatte ich nur falsch gemacht? Ach ja, das war es wohl, schoss es mir durch den Kopf. Ich musste es präzisieren. Ich hatte schon wieder den Fehler begangen, ich könnte irgendwelche Kenntnisse voraussetzen. Deshalb führte ich näher aus. Da heißt es, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss eben der Prophet zum Berg kommen. Was in meinem Fall hin wiederum bedeutet, dass wenn das Gepäck nicht zu mir kommt, so muss ich zum Gepäck kommen. Allerdings wirft sich da die kleine Schwierigkeit auf, dass er das Gepäck nicht für sich alleine reißt, sondern in einem Zug sitzt, so dass ich zum Zug gelangen muss, damit ich diesen besteigen kann, um dann das unbotmäßige Gepäck wieder in Gewahrsam zu nehmen. Haben Sie also die Güte, mir zu verraten, wann der Zug wieder in dieser Station sein wird. Ich nehme doch wohl richtig an, dass nämlich der Zug weiterfährt bis zur Endhaltestelle, um zu wenden, so dass er wieder zurückfahren kann. Wenn dem so ist, muss es unausweichlich einen Zeitpunkt geben, da der Zug wieder diese Station erreicht. Ich möchte nur wissen, wann das sein wird. Wiederum sah ich ihn an, in banger Erwartung einer Reaktion, irgendeiner Reaktion. Dann endlich regte sich was in seinem Gesicht. Ein leichtes Aufflackern nur, aber immerhin. Eine zarte, schüchterne Bewegung vielleicht und dann Worte: Ihr Gepäck fährt also ganz allein mit dem Zug, hat es denn eine Karte? Wozu soll es denn eine Karte haben? Erwiderte ich verdattert, es muss ja nirgends hinfinden. Ich muss zu ihm finden, aber selbst dafür brauche ich keine Karte, sondern nur eine Uhrzeit. Hat Ihr Gepäck eine Fahrkarte? Fragte der Beamte unbeirrt. Also ich hätte noch nie gehört, dass Gepäck eine eigene Fahrkarte benötigt, sagte ich. Durchaus kraftvoll, doch das kann einen österreichischen Beamten nicht beeindrucken. Was kann den überhaupt beeindrucken? Im Normalfall reist Gepäck auch mit dem Gepäcksinhaber und nicht alleine. Dabei ist das Gepäck in normaler Fahrtarif inbegriffen. Wird jedoch Gepäck alleine auf die Reise geschickt, so ist es natürlich notwendig, dass es über eine Fahrkarte verfügt. Blieb er bei seiner Meinung dezidiert ruhig und gelassen, aber im Gegensatz zu ihm wurde ich langsam unruhig. Lassen Sie es uns ein wenig abkürzen. Das Gepäck sollte nicht alleine reisen, sondern bei mir sein. Aus irgendeinem unerfindlichen, durchaus unerfreulichen Grund ist es im Zug geblieben. Jetzt kommt er sicher zurück und dann, wenn er hier stehen bleibt, dann hole ich es und es ist alles gut. Also wollen Sie mir jetzt sagen, wann der Zug kommt? Wiederholte ich meine Bitte. Der Zug kommt in exakt 15 Minuten, aber er fährt am hinteren Gleis. Und was macht das für einen Unterschied? Fragte ich entgeistert. Es gibt eine strenge Ordnung, sehen Sie. Ein Gleis führt vorne am Bahnhof vorbei, das andere dahinter. Meinen Sie denn, das ist aus Jux und Tollerei so angelegt? Mitnichten. Das vordere Gleis ist für Züge, die stehen bleiben, das hintere für jene, die durchfahren. Diese dürfen unter gar keinen Umständen angehalten werden, sonst wäre der ganze Plan durcheinander, der die Züge penibel aufeinander abstimmt. Aber das ist für einen Zivilisten viel zu kompliziert, erklärte er nach wie vor gelassen. Zivilist? Hören Sie, wir sind ja nicht im Krieg, entgegnete ich kopfschüttelnd. Doch immerwährend im Krieg mit der Zeit. Die kleinste Unachtsamkeit und alles kommt durcheinander, meinte er sachlich. Und ich brauche mein Gepäck. Ich habe hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Verdammt, geht das nicht in Ihren Beamtenschädel? Ich muss zum Bürgermeister, herrschte ich ihn an. Nochmals kam ein wenig mehr Leben in seine Augen. Langsam musterte er mich, seine feisten Äuglein verzogen sich zu Schlitzen, soweit es bei feisten Äuglein möglich ist. Beim Bürgermeister, so, so, wiederholte er langsam, als müsse er sich die Bedeutung dieser Worte erst verdeutlichen. Ich denke, wir werden jetzt einmal ganz genau Ihre Personalien aufnehmen für den Fall, dass das Gepäck eine Bombe enthält. Folgen Sie mir. Und damit wandte er sich um, zum Bahnhofsgebäude zu gelangen. Ich folgte ihm, wild gestikulierend, aber das konnte er nicht sehen. Was soll denn das bitte heißen? Hören Sie, ich bin eine ganz harmlose Wissenschaftlerin und ich habe keine Bombe. Doch er machte sich noch nicht einmal die Mühe, mir zu antworten. Wir gelangten in das Gebäude, die Halle war groß und geräumig. Dieser Eindruck wurde dadurch noch verstärkt, dass sich darin nichts weiter befand als eine einzelne Bank. Ebenso kahl waren die Wände. Rechter Hand fand sich ein Schalter, der durch die Türe betreten wurde, die gleichzeitig auch der Ausgabeschalter war. Das heißt, im oberen Teil der Türe war ein Fenster mit einer kleinen, verschließbaren Durchreiche angebracht. Ich wollte ihm schon in das Zimmerchen folgen, als er vor meiner Nase die Türe zuschlug. Nur für Amtspersonen, erklärte er lapidar. Dann nahm er hinter dem Fenster Platz, während ich auf der anderen Seite davor stand. Langsam begann er nun, eine Schublade nach der anderen aufzumachen, ein wenig darin herumzukramen, bis er endlich das gefunden hatte, was er zu suchen schien. »Es ist immer in der letzten Lade«, merkte ich an. »Warum haben Sie nicht mit der letzten Lade begonnen?« »Wenn es immer in der letzten Lade ist, dann ist es egal, mit welcher ich beginne, denn wenn ich mit der jetzigen letzten beginne, dann ist es dann die erste und ich muss mich wieder zur letzten durcharbeiten«, erklärte er von der Logik aus betrachtet unwiderlegbar. Dann suchte er noch einen Stift und wiederum brannte mir eine Bemerkung auf den Lippen, doch ich verkniff sie mir, denn ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es bereits 1 war und mein Magen knurrte gewaltig. Ich wollte das jetzt nur so schnell wie möglich hinter mich bringen. »Name?« fragte er kurz. »Dr. Helena von Herzfeld«, entgegnete ich seufzend, bereits in mein Schicksal ergeben. »Doktor ist der Vorname?« fragte er weiter. »Nein, Helena.« »Das von lasse ich weg, dafür habe ich keinen Platz vorgesehen. Außerdem ist der Adel bei uns schon längst abgeschafft«, erklärte mir rundheraus. Wiederum musste ich mir eine Bemerkung verkneifen. »Sie sind also Ärztin«, sagte er, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. »Nein, ich bin Historikerin«, merkte ich an. »Was sich alles heutzutage als Doktor ausgibt und gar keiner ist«, bemerkte er kopfschüttelnd. In derselben Art und Weise erfuhr er meinen Wohnsitz, meinen Arbeitgeber, meinen Geburtsort und alle anderen wichtigen Daten bis hin zum Mädchennamen meiner Mutter. Nach einer guten weiteren halben Stunde, da ich ihm getreulich Auskunft erteilte, kam er endlich zum Kernpunkt der Sache, dem Gepäck. »Wie viel Stück?« begann er, mein Gepäck zu durchleuchten. »2 Stück, 2 Koffer in Giftgrün«, erklärte ich, erleichtert, dass wir offenbar nun endlich zu einem wichtigen Punkt vorgestoßen waren. »Wie groß?« »Na, ungefähr so groß, der eine und so der andere«, antwortete ich, während ich mit Hilfe meiner Arme die ungefähren Ausdehnungen meiner Gepäckstücke in der Luft andeutete. »Hören Sie, so geht das nicht. Was soll ich denn da hinschreiben, ungefähr so?« fragte er ungerührt. »Ich brauche die genauen Maße, Länge, Breite, Höhe in Zentimetern.« »Glauben Sie denn allen Ernstes, ich hätte mein Gepäck abgemessen?« entgegnete ich entgeistert. »Ja«, war die lapidare Antwort. »Nein, habe ich nicht. Was machen Sie jetzt?« fragte ich herausfordernd, nur dass es nichts fruchtete. »Ich werde mich möglicherweise nicht mehr darum kümmern«, war die lapidare Entgegnung seinerseits. »Ist ja schon gut«, lenkte ich ein, oder ich versuchte es zumindest, »um des lieben Friedens willen, wie man so schön sagt. Aber es gibt kaum einen Koffer in derselben Farbe. Es können also aller Wahrscheinlichkeit nach nur meine sein, wenn sich giftgrüne Koffer finden.« »Dann müssen Sie mir eine Auflistung des Inhalts geben.« »Nun ja, ein wenig Fachliteratur, Aufnahmegerät, Videokamera und einige persönliche Sachen. Sie wissen schon, Toilettenartikel, Gewand, was man halt so als Frau braucht.« »Das kann jeder sagen. Ich brauche es genau«, blieb er beharrlich bei seiner Forderung. Eine weitere Stunde später hatte ich die geforderte Liste erstellt und während er sie langsam begutachtete, zeigte er sich endlich gnädig und ließ mich ziehen. »Wann werde ich mein Gepäck wiederbekommen?« wagte ich noch zu fragen. »Wenn es da ist«, erklärte er kurz, bevor er die Rollo über das Fenster der Tür zog und damit signalisierte, dass der Schalter geschlossen war. 20 Minuten schoss es mir durch den Kopf. Dann war mein Termin beim Bürgermeister anberaumt. Wenn ich mich beeilte, dann würde ich es gerade noch rechtzeitig schaffen. Ich verließ das Bahnhofsgebäude und sah weder links noch rechts, denn mein Blick war gebannt auf das Display meines Handys, das mir den Weg anzeigte, den ich zu gehen hatte. So langte ich, nach 2 beinahe Zusammenstößen mit unachtsamen Autofahrern und solchen nicht mehr beinahe mit ebensolchen Passanten, wohlbehalten vor dem Rathaus an. Ein letzter Blick auf die Uhr sagte mir, es war gerade noch rechtzeitig. 2 Minuten vor 3. Mit letzter Kraft angesichts meines ausgehungerten Körpers stemmte ich mich gegen das schwere, mit schmiedeeisernen Beschlägen versehene Tor, doch es gab keinen Zentimeter nach. Zunächst schrieb ich es meinem Mangel an physischen Kräften aufgrund von Nahrungsentzug zu, doch da sie sich so gar nicht rührte, musste ich wohl verschlossen sein. Verunsichert, was ich nun als nächstes tun könnte, abgesehen von einem kleinen Zusammenbruch, der mich meinem Ziel doch um nichts näher gebracht hätte, stand ich vor dem Tor, das unzweifelhaft verschlossen war. Da ich es messerscharf deduziert hatte und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. »Verzeihen Sie«, vernahm ich eine Stimme, und sie musste von jemandem kommen, der dicht hinter mir stand. Es war eine heisere, männliche Stimme, so eine Mischung aus Tom Waits und Klaus Nomi. Eigentlich interessant, deshalb wandte ich mich um und schreckte sofort zurück, denn der Mann mit der Tom Nomi, respektive Klaus Waits Stimme, stand so dicht hinter mir, dass sich unsere Nasen fast berührt hätten, was bei der Länge seiner Nase keine große Kunst war. Diese Nase war so lang, dass sie wie eine Spitze eines Schwertes erschien, die in einem für diese Dimensionen eines Riechorgans viel zu schmalen Gesicht saß. Unwillkürlich musste ich an den Schnabel eines Adlers denken, nein, treffender, eines Nashornvogels, denn über der Nase befand sich so eine Art Wulst, der sich ledrig abhob. Das Gesicht dahinter, mit den seitlich platzierten kleinen, wässrig blauen Augen, wirkte ausgezehrt, als hätte man ein Stück Stoff straff über ein Drahtgestell gespannt. Der Mund war so schmal und klein, dass ich mich unwillkürlich fragte, ob dahinter wirklich 32 Zähne Platz fanden. An diesem, bis auf die schmalen Augenbrauen unbehaarten Kopf, standen zwei segelnde Ohren ab und darunter hing ein voluminöser Körper. Da fiel mir dieses Bilderspiel ein, wo man die verschiedenen Körperabschnitte vertauscht, so dass sich lustige Figuren ergeben. Dieser Mann schien direkt solch einem Spiel entsprungen zu sein, und niemand hatte sich mehr die Mühe gemacht, dieses Durcheinander zu richten. Voluminös wirkte er jedoch nur auf den ersten Blick, denn dieses Vokabel konnte sich nur auf seinen Rumpf beziehen. Die Ärmchen und Beinchen, die daran hingen, waren wiederum schmal und lang. Humpty Dumpty, ja, das war es, beinahe eine Kunstfigur von Lewis Carroll. Wie gut hätte er sich doch gemacht, inmitten all der verschrobenen Figuren in Alice Wunderland. »Würden Sie mich bitte vorbeilassen«, forderte er mich nunmehr ungeduldig auf, während ich noch in meinen Gedanken versunken war. Wie von Ferne kam die Aufforderung, so dass ich mich weder angesprochen noch bemüßigt fühlte, mich von der Stelle zu bewegen, so dass er, ein paar Bewegungen mehr als notwendig ausführend, mit den langen, dünnen Ärmchen durch die Luft fuhr, um mich dann, daselbst rüde, zur Seite zu schieben. Daraufhin zog er das Tor behende und mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit auf, schritt hindurch und ließ sie krachend hinter sich zufallen. Nun, wer hätte auch an so etwas gedacht, dass man es zu sich ziehen und nicht drücken musste? Es lag am fehlenden Schild. Solche Sachen durften nicht passieren. Der Mensch ist nun mal ein Wesen, das sich ordentlich an Konventionen hält und verlässt sich darauf, dass jede anständige Türe, auch Tor, zu drücken ist und nicht zu ziehen. Dass jedoch jede dieser Einlassvorrichtungen zwei Seiten hatte, daran dachte ich nicht, war er schließlich auch nicht wissenschaftlich verifiziert. Ohne Studie, mit entsprechender Breite, keine glaubwürdige Grundlage. Dennoch fügte ich mich in das Unausweichliche und zog nun das Tor auf, so dass ich in der Lage war, einen weiten, viereckigen Innenhof zu betreten. Ich ließ mich sogar hinreißen, nur im ersten Moment, darf ich zu meiner Entschuldigung anmerken, ihn als quadratisch zu sehen. Auch das konnte ich auch erst nach einer einwandfreien Messung mit ebenso einwandfrei geeichtem Gerät wirklich behaupten, so dass ich es bei rechteckig beließ. Ach ja, meine Geräte, alles im Zug, und niemand wusste, ob ich sie je wieder bekommen würde. Aber dazu war jetzt keine Zeit. Es war bereits 3:05. Der Innenhof war hell und freundlich und einladend. Die Mauern waren wohl dereinst weiß gewesen, doch nunmehr waren sie so dicht mit wildem Wein bewachsen, dass man nur noch Grün erkennen konnte. Dazwischen verbargen sich unzählige Türen. Wenn ich meinen Blick nun gen Himmel lenkte, so konnte ich erkennen, dass sich der Türenwald im ersten und zweiten Stock fortsetzte, wobei diese jedoch ein wenig zurückversetzt waren, um einem Gang Platz zu bieten, der es erst umständelos ermöglichte, diese Türen zu erreichen. Sonst wäre es wie in einem Taubenschlag gewesen, bei dem die BewohnerInnen zu den einzelnen Türchen fliegen konnten, was uns Menschen allerdings nicht ohne bestimmte Vorbereitungen möglich war. Mein Großvater hatte solch ein Taubenhaus im Garten stehen, ein imposantes Bauwerk im viktorianischen Stil gehalten. Es war mir immer so, als würde der Stil des Hauses auf seine Bewohner abfärben. Diese Tauben trugen den Kopf höher als jede andere ihrer Gattung. Außerdem achtete mein Großvater streng auf Rassentrennung. Was das sonst für ein Kuddelmuddel gegeben hätte, wie Sodom und Gomorra, pflegte er zu sagen, und mein Großvater hasste sowohl das eine wie das andere. Ordnung und Strenge, unnachgiebigst, bestimmten sein Leben, seine Taten ebenso wie das Aussehen seines Ankleideraumes. Ja, er gehörte noch zu denjenigen, die ein Ankleidezimmer besaßen. Jeden Morgen begab er sich in dasselbe und erwartete seinen persönlichen Kammerdiener, dass er ihn ankleide. Zuletzt hatte er keinen Kammerdiener mehr, und wenn er nicht tot vom Stuhl, der in seinem Ankleidezimmer stand, gefallen wäre, dann würde er möglicherweise noch heute dort sitzen und warten, verstaubt wie das restliche Interieur. Aber der Tod war gnädig. Gleich nach dem Eintreffen desselben, was die Erben, auch möchtegern Erben, in Windeseile erfuhren, fanden sie sich im Hause ein und sahen dazu, dass es so schnell wie möglich verkauft wurde, so dass sie das Bargeld unter sich aufteilen konnten. Diese Aufteilung schien nie wirklich geglückt zu sein. Denn das eine oder andere Gerichtsverfahren ist noch heute, mehr als 20 Jahre später, anhängig, wobei diese wohl schon mehr als das gesamte Erbe an Kosten verschlungen haben werden. Aber so hat jeder seine Hobbys. Die einen prozessieren und streiten und die anderen kümmern sich um die sittliche Rassentrennung unter Tauben, so wie es mein Großvater tat. Diese Taubenzucht war sein größtes und sein einziges Hobby. Eigentlich hat es sonst nichts gemacht, soweit ich mich erinnere. Und meine Erinnerung reicht weit zurück. Mit ihm saß ich auf der Bank in der Nähe dieses voluminösen Taubenhauses, dessen einzelne Wohnungen fein säuberlich mit emaillierten Namensschildchen versehen waren. Stundenlang konnte er über seine Tauben sprechen. Von jeder einzelnen wusste er, deren spezielle Gewohnheiten und sonstige Besonderheiten zu berichten. Nur, dass sie sich nach wie vor untereinander paarten, wie es ihnen einfiel. Das konnte er nie begreifen. Allerdings hatte dieses Phänomen auch schon auf die Menschen übergegriffen, denn da entstanden immer wieder unsittliche Verbindungen über rassische oder religiöse Grenzen hinweg. Hätte der liebe Gott gewollt, so seine Ansicht, dass die Menschen alle gleich sind, dann hätte er uns alle gleich gemacht. Aber er hat uns nun mal verschiedene Hautfarben gegeben, so dass es jeder Idiot kapieren muss, wohin er gehört, eben auf die eine oder auf die andere Seite. Aber die Menschen scheinen es immer besser wissen zu müssen. Angefangen hat alles mit dem ersten Verbot mit dem Apfel, und seitdem hat der Mensch immer nur Spaß daran, Regeln zu brechen, wie Sodom und Gomorra. Und dann wundern wir uns auch noch, dass alles aus dem Ruder läuft. Es ist wie mit den Tauben. Manchmal denke ich, Menschen und Tauben sind gleich, was den Verstand betrifft. Sie benutzen ihn einfach nicht, sondern lassen sich nur von ihren niedrigen Instinkten leiten. Den Tauben ist ja da kein Vorwurf zu machen, denn die können nicht anders. Aber der Mensch, der kann es schon. Merk dir das, mein Kind. Bringe nie durcheinander, was getrennt besser besteht. Willst du das? Ja, Großvater, hörte ich mich noch sagen, und ich merkte es mir. Ich hatte mein Interesse an den Menschen geweckt, oder besser gesagt an den verschiedenen Ethnien, und alles begann mit einem Taubenhaus. Nach seinem Tod hat sich dann niemand mehr um das Taubenhaus gekümmert. Ich habe es versucht nach besten Kräften, und so, wie ich es von ihm gelernt hatte. Aber die Tauben schienen zu wissen, dass sie nun keinen Besitzer mehr hatten und suchten sich nach und nach ein neues Zuhause. Eigentlich hätte ich es gerne behalten, auch wenn mich Tauben langweilten. Und weil meine Gedanken so bei den Tauben waren, erwartete ich, dass eine aus der Türe trat, die sich mit einem Male links von mir öffnete. Doch es war keine Taube, sondern ein Nashornvogel. Also der Mann, der aussah wie ein Nashornvogel. Ich stand direkt vor der Türe, aus der er trat, und unwillkürlich musste ich lächeln.
»Hören Sie, haben Sie es sich zur Aufgabe gemacht, mir im Weg zu stehen?« fragte er so unwirsch, als wären wir alte Bekannte.
Aber ich beschloss, die Gelegenheit mit dem Schopf zu packen, denn ich brauchte seine Hilfe, wollte ich noch zum Büro des Bürgermeisters finden. »Verzeihen Sie meine Ungeschicklichkeit«, begann ich vorsichtig, doch seine wässrig blauen Augen wurden nur noch schmäler, als würde er einen Angriff zu erwarten haben, eine Finte, von der meine Freundlichkeit nur ablenken sollte. »Aber ich bin gerade angekommen und muss mich mit den örtlichen Gegebenheiten erst vertraut machen, so dass es vielleicht angebracht wäre, ein wenig Nachsicht zu üben. Nichtsdestotrotz möchte ich mein Bedauern aussprechen, wenn ich Ihnen mit diesem, meinem Betragen, Unannehmlichkeiten oder zumindest Unbehagen bereitet habe.« Ein wenig schienen sich nun seine Züge zu entspannen. Soweit dies sagbar war, bei diesem mit allen Fasern gespannten Gesicht, das kaum Entspannung zu kennen schien. Dennoch hatte er nun endlich begriffen, dass er es entgegen meinem Verhalten mit einem gebildeten Menschen und einem ehrbaren Mitglied unserer Gesellschaft zu tun hatte. Allerdings ist es immer wieder interessant, dass man Bildung und gutes Benehmen miteinander verknüpft. Um gutes Benehmen an den Tag zu legen, ist es keineswegs notwendig, gebildet zu sein. Denn für dieses Benehmen, das eine bestimmte Gesellschaft oder auch nur ein Teilsegment als gutes bezeichnen wird, ist es nur notwendig, sich in den notwendigen Verhaltensmustern zu schulen. Tatsächlich kann jedes Tier auf gutes Benehmen geschult werden. Es ist wie eine Abfolge von Reaktionen, die einem genormten Schema unterworfen sind. So ist es in jenem Teilsegment der Gesellschaft offenbar unpassend, sich an einer Stelle zu platzieren, die einem anderen in seinem ungehinderten Vorwärtspreschen hindert. Andererseits gibt es auch gerade unter den gebildeten Menschen eben solche, die sich bewusst gegen diese Normierungen stellen, also sich absichtlich schlecht benehmen. Womit nicht gesagt sein soll, dass jeder Mensch, der es des guten Benehmens gebricht, gebildet ist. Auf jeden Fall hatte ich nun seine Aufmerksamkeit. »Mein Name ist Helene von Herzfeld, Dr. Helena von Herzfeld«, stellte ich mich vor, doch er erwartete offenbar weitere Auskünfte, denn er nahm die Gelegenheit nicht wahr, das Wort zu ergreifen, die sich mit meiner subtil gesetzten Pause eröffnete, so dass ich unverzüglich fortführ. »Der geschätzte Herr Bürgermeister Max Mustermann hat mich in meiner Funktion und ich kann auch behaupten Passion als Historikerin eingeladen, die Geschichte dieses hübschen, gastfreundlichen Ortes wissenschaftlich präzise und von emotionalen oder sonst welchen Verstrickungen unbeeindruckt aufzuarbeiten und kompakt niederzuschreiben.«
»Nun, dazu kann man unseren geschätzten Herrn Bürgermeister nur beglückwünschen, dass er sich so intensiv der Vergangenheit annimmt oder sich derer annehmen lässt«, bemerkt er gemessen. »Vielleicht kann ich Ihnen auch mit der einen oder anderen Auskunft aushelfen, solange es nicht gegen meine Schweigepflicht verstößt, wiewohl ich behaupten kann, dass ich wohl ebenso bewandert bin über die Gründe und auch Abgründe der hiesigen Bevölkerung wie der Herr Pfarrer, wenn nicht noch mehr.«
»Dann sind Sie wahrscheinlich Anwalt«, insistierte ich nun, nachdem er sich hartnäckig davor gedrückte, mir seinen Namen zu nennen.
»Notar«, gab er pikiert zurück. »Gestatten, Doktor möchte gern.«
Die Andeutung eines Kopfnickens begleitete seine Worte.
»Und was möchten Sie nun hier?«
»Ich habe einen Termin mit dem geschätzten Herrn Bürgermeister«, antwortete ich rundheraus. »Also genauer hin, ich hatte ihn. Um 3 Uhr.«
»Es ist natürlich möglich, dass Sie ihn noch antreffen, wenn nicht unbedingt sehr wahrscheinlich. Schließlich ist es bereits 3:15 und zu dieser Zeit pflegt er seine Jause im Café gegenüber einzunehmen. Aber wenn er Sie erwartet, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück bei dem Versuch.«
Wiederum ein leichtes Kopfnicken, eine grazile Bewegung der schnabelförmigen Nase und schon zwängte er sich, ich muss sagen, doch etwas rüpelhaft an mir vorbei und verließ eilig Schrittes den Innenhof. Wieder stand ich da. da und wusste nicht, wo ich hin sollte. Wenn ich schon keine Übersichtstafel gesehen hatte, so könnten doch wenigstens Schilder an den Türen angebracht werden, damit sich ein Außenstehender zurechtfände. Dass diese offenbar nicht vorhanden waren, ermutigte mich zu folgenden Überlegungen. Entweder kommt hier kein Außenstehender her und das Wissen über die einzelnen Räume wird innerhalb der indigenen Bevölkerung weitervererbt, beginnend spielerisch im Kindergarten, wo die aufgeweckte Brut durch die Räume geschliffen wird. Daraufhin wird das Gesehene pädagogisch wertvoll aufgearbeitet, zunächst mit der Erstellung eines Bauklötzchenhäuses, das dem Rathaus nachempfunden wird. Über eine Malorgie gipfelt in einem getanzten Performanceakt vor der tief gerührten Elternschar. Dies wiederholt sich anschließend in der Volksschule, wo allerdings ein Modell im Maßstab 1:100 aus Pappe anstelle eines einfachen Bauklötzchenhäuses tritt und das Malen durch die Beschriftung eines Bauplanes ersetzt wird. Abgeschlossen wird auch dieses Projekt durch eine Bühnenarbeit, ein Theaterstück, wahlweise ein Musical mit dem vielsagenden Titel »Unser Rathaus«. All diese Aufgaben würden selbstverständlich auch jenen auferlegt, die sich um die Einbürgerung bewarben. Damit soll sichergestellt werden, dass sich jeder und jede, der oder die sich auskennen soll, auch auskennt. Aber die, die hier nicht hergehören, vor den Türen verharren müssen, wie der arme Mann vor dem Gesetz, vor dem allerdings zumindest ein Türhüter saß. Ich sah mich schon in dem Innenhof verschmachtend verderben, als wiederum eine Türe aufging. Heraus trat breitbeinig mit ausladenden Hüften und angetan mit weiteren Attributen gerundeter Weiblichkeit eine untersetzte Frau. Angetan war sie mit einem luftigen Sommerkleid, doch es wirkte, als würde dieses Kleid nicht zu ihr gehören, als wäre sie es gewohnt, in derber Arbeitskleidung ihr Tagwerk zu verrichten. Die spitzen Schuhe mit dem kleinen Absatz waren eindeutig zu eng und der Hut saß schief. Dafür waren ihre Hände rot und schwielig und auf ihren feisten Wangen zeichneten sich rote Flecken ab. Nein, sie fühlte sich alles andere als wohl in ihrer Haut. Doch ich ließ mich diesmal nicht weiters beirren und stürmte geradewegs auf sie zu, die arglos ehrliche Frau vorderrücks überfallend. Groß wurden ihre Augen. Ungläubig starrten sie mich an, doch sie bewegte sich nicht, als wäre sie im Anblick der Gefahr keiner Bewegung mehr fähig. Genau diesen Augenblick galt es zu nutzen, das Überraschungsmoment, das auf meiner Seite stand, auszuschöpfen bis zur Neige. »Wo finde ich den Bürgermeister?« zischte es scharf zwischen meinen Lippen hervor wie eine Schlange, die ansetzt, sich um den Hals ihres Opfers zu schmiegen, um es langsam zu erwürgen. Mit offenstehendem Mund, keines Wortes fündig werdend, hob sie nur zaghaft den Arm und wies auf die Türe, aus der sie gekommen war. Ich dankte kurz, umrundete sie und stand nun vor der angegebenen Türe, aber es ließ mir dennoch keine Ruhe. Ich musste noch eine einzige letzte Frage stellen, denn sonst würde ich an diesem Tag und an keinem anderen mehr bis in aller Ewigkeit, davon war ich überzeugt, meinen Seelenfrieden wiederfinden. Warum gibt es keine Schilder an den Türen? Es war heraußen. Verschämt und furchtsam sah ich auf meine Schuhspitzen, doch ich fasste mich wieder. Nein, ich würde der Gefahr nicht zu entrinnen suchen, sondern ihr mitten in ihr fratzenhaftes Gesicht sehen. Sekundenlang hing eine schwelende Stille zwischen uns, wie zum Bersten gefüllte Gewitterwolken. Von Ferne drang der Klang der Glocken an mein Ohr. Doch ich schob es beiseite. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig auf den Geschmack gebracht, weiterzulesen. Erhältlich ist dieses Buch über meinen Shop auf novelsforyou.com. Ich wünsche euch, dass ihr den Gedanken von Love, Peace and Tofu umsetzen könnt.